Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität, Leben? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Schuld, Scham und Schweigen. Das sind Kräfte, die uns innerlich fesseln und eine richtig, richtig starke Macht über uns haben, wenn sie uns ausmachen und uns beeinflussen. Ich würde euch gerne dazu einladen, dass ihr auch mal hinschaut, was ihr denn davon kennt. Also zum Beispiel, kennst du das Gefühl, dass dir mal was peinlich war, obwohl aus objektiv von außen betrachtet total harmlos war? Und das ist etwas, was tatsächlich ein Hinweis sein kann, wie emotional tief auch diese Kräfte sind, die unser Verhalten, unsere Beziehung und auch unser Selbstbild total massiv beeinflussen, meistens unbewusst. Starten wir mal mit dem Gefühl der Scham. Man könnte sagen, diese Emotion, also dass man sich das klar macht, es ist eine Emotion, die uns Folgendes ja suggeriert, ja, wenn wir uns das mal so klar machen. Ich bin vermeintlich, so nehme ich das zumindest an, nicht akzeptiert oder liebenswert. Die Dinge, für die ich mich schäme, sage ich dann mir innerlich, das ist nicht in Ordnung. Das darf nicht sein. Oft ist sie im Zusammenhang auch mit Schuld auftretend. Sie ist sogar meistens sogar vor der Schuld. Also dass man sich vor etwas schämt, so nach dem Motto, ich bin falsch, ich habe vielleicht was falsch gemacht oder ich bin dafür verantwortlich und nee, das möchte ich gar nicht, da schäme ich mich für. Es gibt verschiedene Formen auch von Scham, wenn wir uns nochmal klar machen. Es gibt die akute, also quasi die Scham, die viel mit direkten, starken Gefühlen zu tun haben, wie Versagensängste. Aber auch dieses Entblößen oder auch ich kann nicht davor flüchten. Ich bin dem ausgeliefert. Gleichzeitig gibt es aber auch Schamgefühle, die sehr tief sitzen, meistens sehr früh starten. Weil wir müssen uns klar machen, dass die Scham schon, sagen wir mal, mit der Geburt, könnte man so sagen, allein schon durch Sozialisierung, mir ja schon im Grunde genommen ja den Weg bereitet. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt als Säugling auf dem Tisch liege zum Wickeln, ja, also wer Kinder hat, weiß, was ich meine, also Wickeltisch, und dann ist das ja so aus der Perspektive des Säuglings, man liegt dann mit dem Rücken meistens dann auf dem Boden oder auf dem Tisch und schaut dann der Person, die mich gerade wickelt, genau ins Gesicht. So. Und anhand des Gesichtes kann ich ja Dinge dann schon für mich interpretieren. Das habe ich immer als Vater bei meinen Kindern immer total konstruktiv genutzt. Ich fand, das war immer eine extrem schöne Situation, um auch in den Kontakt gehen zu können, weil Kinder beobachten einen genau und wenn man dann lächelt, dann lächeln die auch oft zurück und man kann das auch sehr lustig und sehr ja, humorvoll machen, ne? Zum Beispiel das Kind dann, das Säugling dann auskitzeln oder dass man so ein bisschen so Spielereien macht wie Buh, ne? So die Hand versteckt, das Gesicht hinter der Hand versteckt und so weiter. Aber jetzt gehen wir zum Thema Scham. Wenn wir jetzt uns vorstellen, ich bin vielleicht jemand, der beim Wickeln so denke, ekelhaft, dann kann das sein, dass das Kind erstmal lacht, weil es das erstmal witzig findet, wie man aussieht. Wenn das Kind aber irgendwann versteht, dass die erwachsene Person oder die Person, die gerade so ein ekliges Gesicht verzieht, das macht wegen meiner Person und vielleicht mir auch noch sogar suggeriert, boah, du hast aber jetzt hier wirklich, also das stinkt ja oder wie das aussieht oder so, dann kann das sein, dass ich dann mit der Zeit das auch total übernehme. Dass ich dann denke, oh ja, oh, das ist nicht gut oder ne, das darf nicht sein oder das will ich nicht. Ja. Und dann fängt man an, schon Dinge zu bewerten und entsprechend durch ein Schamgefühl zu belegen. Es kann auch sein, dass das immer auch deutlicher, auch deutlich mir rückgemeldet wird. Boah, muss das sein? Mein Gott, nur wegen dir jetzt, ne? Hättest das nicht gerade schon machen können und so weiter. Also es ist dann was, wo ich mich dann total für schäme, ja. Es kann auch sein, dass ich sogar Scham übernehme. Das heißt, ich schäme mich für etwas, das gar nichts mit mir zu tun hat. Es gibt zum Beispiel Sendungen, die total darauf ausgerichtet sind. Nehmen wir mal das Beispiel Stromberg, ne, eine Sendung, wo man ganz schnell Fremdschämen hat, oder Jerks. Ja, das sind Fernsehsendungen, die gerade damit spielen, dass andere sich in Situationen begeben, die peinlich sind. Also die, wo man sagt, nein, das hat er jetzt doch nicht wirklich gemacht oder das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Also das geht richtig so bis auf die Spitze und darüber hinaus in manchen Situationen, sodass dieses Gefühl der Fremdscham total provoziert wird in diesen Serien. Die Auswirkungen, wenn das ein Gefühl ist, was ja ein Teil von mir dann auch ausmachen kann, ist, dass ich mich zurückziehe, dass ich auch Situationen vermeide. Ja, und dass ich vielleicht auch, wenn ich denn dennoch dieser Scham, dieser Situation ausgeliefert bin, sogar sprachlos werde. Ja. Und es gibt mir immer wieder das Gefühl, ich bin nicht okay. Ja, das ist tatsächlich auch, kann man sich natürlich schon logisch herleiten, auch natürlich eine große Diskrepanz oder ich sag mal eine große einschneidende Auswirkung auf das Selbstwertgefühl. Weil wenn ich merke, ich mag mich nicht oder ich schäme mich dafür, dann hat das natürlich einen negativen Einfluss auf meinen Selbstwert. Ne? Und das führt auch dazu, dass ich dann eher Dinge so versuche anzupassen, dass andere mich bloß nicht in einer vermeintlich, zumindest von mir gedachten, Schamsituation das miterleben müssen. Und dann fange ich an, mich stark anzupassen, zu funktionieren, eventuell mich auch zurückzuziehen. Gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir Scham einmal angesprochen, jetzt gehen wir mal rüber zu dem nächsten Themenbereich, Schuld. Schuld ist nicht gleichbedeutend mit Scham. Sie entsteht ähnlich, also früh, kann, wenn es um Übernahme geht oder dass man Sachen dann durch die Sozialisierung dann aufgreift, sicherlich auch entstehen, genauso wie auch nach der Geburt, ne, dass dann, wenn zum Beispiel die Eltern sagen, boah, musstest du jetzt in die Hose machen, hättest du das nicht gerade machen können, jetzt habe ich dir gerade eine frische Windel angezogen und so weiter, dass ich mich dann dafür mit der Zeit schuldig fühle. Schuld sagt aber vom Grundprinzip her, wenn wir uns das erstmal deutlich machen, aus: Ich habe etwas getan, das jemanden geschadet hat. Ich habe jemand anderen Schaden zugefügt. Also es ist etwas, was auf das Verhalten bezogen ist, was ich getan habe. Eine gesunde Schuld, dass wir uns das vielleicht nochmal klar machen, führt automatisch zu einer Entwicklung, also leitet einen Entwicklungsprozess ein, der mir deutlich macht, hey, hier lohnt es sich nochmal hinzuschauen, Dinge vielleicht zu verändern, anzupassen, so, dass du dich nicht mehr schuldig fühlen musst. Zum Beispiel, dass ich bestimmte Dinge repariere oder eine Einsicht zeige und sage, ja, das tut mir leid, ja, also ich übernehme da was, ne, so. Genauso muss man sich nochmal klar machen, dass die verschiedenen Formen, ja, also wie zum Beispiel, ich habe wirklich jemanden verletzt, also eine reale Schuld, kann man sagen, wirklich ganz deutlich abzugrenzen ist von einer übernommenen Schuld. Übernommene Schuld, wo halt mir Dinge dann zugeordnet werden. Du bist da schuld, nur wegen dir. Ne? Hättest du jetzt nicht so viel Blödsinn gemacht, hätte ich dich nicht schlagen müssen. Oder nur wegen dir bin ich jetzt in die und die Situation gekommen. Ja, und so weiter. Oder auch verzerrte Schuld, das geht schon letztendlich in meine Aussage von gerade mit über. Das ist genau das, dass so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Also der Täter macht mich zum Opfer, wie gerade von mir dargestellt. Ne? Das heißt so, nur weil du jetzt hier nicht gehört hast, musste ich dich schlagen. Ja, also du bist da schuld. Das hat die Auswirkung, dass ich so ein Dauerschuldgefühl habe. Also ich mich vielleicht für vieles schuldig fühle, vielleicht für alles Mögliche. Und mich schon im Vorfeld auch entschuldige und sage, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ja, und auch ohne Erklärung. Also ohne, dass es nicht Erklärung, sondern Klärung. Also dass die Dinge nicht geklärt werden. Also ich denke dann immer, ich bin automatisch alles schuld. Ja, und diese Selbstbestrafungstendenzen hängen sehr eng damit zusammen. Also, dass ich dann sage, mir darf es nicht gut gehen, weil ich bin schuldig und ich habe das verdient. Das ist eine Form von Täterschaft an mir selbst. Man könnte auch sagen, eine Art Selbstsabotage. Das blockiert aber gleichzeitig auch meine Entwicklung. Dass ich also mich weiterentwickeln kann, indem ich bestimmte Dinge erkenne, Einsicht erfahre und dann auch in meinem Verhalten modifizieren, also verändern kann, dass das nicht mehr zu so einer Wiederholung kommen muss. Das blockiert quasi sowas wie Selbstvergebung. So kann man das vielleicht auch nochmal ganz gut auf den Punkt bringen. Gleichzeitig, wenn ich sage, ich bin ja schuld, wird es schwierig, auch Grenzen zu setzen, weil da vermischt sich dieses Gefühl von, was ist überhaupt meine Verantwortung? Ja, also wo nehme ich vielleicht auch viel zu viel auf mich, weil es ja eigentlich gar nicht mich ausmacht oder auch ich gar nicht der Grund bin und auch das vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat. Aber ich denke schon im Vorfeld, ja, dann war ich das wieder schuld. Ein dritter Bereich, wir nehmen jetzt das Schweigen hinzu. Das ist tatsächlich auf der einen Seite die Funktion Schutz. Ich spreche nicht, um mich zu schützen. Gleichzeitig aber schaffe ich ein Gefängnis. Ein Gefängnis für mich. Man könnte ja annehmen, dass man deswegen sich schützt und nichts sagt, wenn man sagt, manche Dinge spricht man einfach nicht aus. Ja, weil bloß nichts sagen, sagt man der Familie. Wehe, da erfährt jemand von. Ja, also so eine Loyalität. Und wenn ich was sage, wäre ich sofort Familienverräter. Dann bin ich das ja schuld. Und dann führe ich vielleicht noch die Familien in Bankrott oder in Ruin oder in ein verschmutzigtes Ansehen, ja, so. Und gleichzeitig kann es auch ein Selbstschutz sein vor erneuter Entwertung oder eine Traumareaktivierung. Das heißt, dass die Dinge plötzlich wieder hochkommen, ich alles nochmal durchlebe, nochmal fühle und das will ich nicht. Deswegen schütze ich mich davor und spreche es nicht aus. Genauso kann es sein, dass ich auch diese Schuld, Scham, dieses Thema, was ich gerade gesagt habe, was ja oft miteinander Hand in Hand geht, ne, dass es dazu führt, dass ich gar keine Stimme kriege, ich gar keine Worte finde dafür, dass ich das zwar fühle, aber wie so ein Knäuel mir so im Hals hängt und ich dann gar nicht das aussprechen kann. Also ich da irgendwo Schwierigkeiten habe, das über meine Lippen zu bekommen, also mir eine Stimme zu geben. Und wenn ich es ausspreche, das muss mir klar sein, verändert es natürlich auch mein Bild von mir selbst. Also je nachdem, wie ich es formuliere, hat es eine Identitätsdynamik. Also sie kann mich, sage ich gleich therapeutisch, kann ich direkt schon unterstreichen, es würde mich auf jeden Fall weiterbringen. Aber es führt auch dazu, und das kann Angst erzeugen, dass sich was verändert in eine Richtung, die ich nicht möchte. Sie führt zumindest hin zu mir und meinen Gefühlen. Wenn ich da an der Stelle mir eine Stimme gebe und mich damit positioniere an der Stelle, wo ich gerade bin. Die Folgen von Schweigen führen in der Regel immer zu einer Isolation und gleichzeitig dem Gefühl, ich bin damit allein, wieder nicht gesehen, wieder nicht verstanden. Dann ist das auch so, dass das eine Bestätigung natürlich auch ist und auch eine Verfestigung von Selbstentfremdungen. Also auch, dass ich mich sage, ich habe gar keinen Raum, ich werde gar nicht gesehen, ja, und wenn ich versuche, was zu sagen, dann ist es eh nicht richtig und kommen die Dinge immer wieder hoch. Gleichzeitig sind die Folgen von Schweigen, dass ich mich auch nicht integriere. Also es ist eine fehlende Integration. Ich bin dann außen vor. Und es kann zu einer scheinbaren Annahme von einer Oberflächlichkeit kommen, dass ich vielleicht bestimmte Dinge einfach mir nicht zugetraut wird. Und auch, dass Beziehungen, also Beziehungsabbrüche passieren, dass sich Leute also zurückziehen und sagen, Mann, also mit dir will ich nichts zu tun haben oder bist du denn für einer oder einen und du sagst ja noch nicht mal was, ne, und so weiter. Also es führt dann wirklich zu dem, wie schon gerade genannt, zu einer Isolation. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, okay, wenn ich das jetzt alles weiß, wie komme ich denn da raus? Wie kann ich denn überhaupt eine Verbindung zu mir und vielleicht auch mit dem Umfeld dann herstellen? Ja, vielleicht machen wir das mal so. Logisch wäre, ich muss ja erst einmal die Dinge erkennen. Also ich muss vielleicht erstmal wissen, weil ich ja eingangs sagte, Schuld und Scham, das sind so starke Gefühle, die oft im Verborgenen sind. Also die erst durch zum Beispiel therapeutische Prozesse oder auch Reflexionen durch bestimmte Situationen, die ich dann im Außen sehe, plötzlich mich darin erkenne. Sie verlieren aber tatsächlich auch gleichzeitig an Macht. Also Macht über mich, wenn sie ans Licht kommen, wenn sie ausgesprochen werden. Das ist natürlich mit der schwierigste Schritt, dass man Dinge ausspricht, weil ich mich ja automatisch mit dem möglichen Schamthema konfrontiere. Dass ich Sorge habe, ich werde jetzt abgelehnt. Gleichzeitig ist der erste Schritt auch beim Erkennen, eine Sprachfähigkeit zu entwickeln. Also, dass mir klar wird, hey, na, du brauchst ja erstmal eine Stimme. Man kann ja nicht von außen irgendwas annehmen, weil man steckt ja nicht in deine Haut. Es geht darum, guck mal, wie kannst du dir eine Stimme geben? Das muss ja noch nicht mal das Sprechen sein, weil Sprechen hat ja nochmal eine ganz andere Form von Konfrontation. Man könnte auch sagen, ich schreibe vielleicht erstmal Dinge. Oder ich gehe in die Therapie, ne, und höre mir erstmal Dinge an. Zum Beispiel in Gruppentherapien, die ich ja jetzt zum Beispiel anbiete. Ne, da ist ja der Vorteil, so wie ich das mache, also das machen sicherlich andere auch, aber ne, das, also ich handhabe das immer so, dass man auch da sich hinsetzen kann und einfach durch Zuhören, also durch das mitgedankliche Mitgehen, plötzlich ich mich selbst erkennen kann an dem Du. Ne, weil ich dann plötzlich feststelle, okay, das ist zwar nicht die Geschichte von mir, die der andere hat erzählt, aber die Verhaltensweisen, die Strategien der Vermeidung oder der emotionalen und symptomatischen Entwicklung, die ist ja ähnlich bis gleich. Dann kriege ich automatisch ein Problembewusstsein mit einem gleichzeitigen Lösungsbewusstsein, weil ja in einer Psychotherapie ja immer anliegensorientiert gearbeitet werden sollte, also recht zielorientiert meine ich damit. Und das bringt ja dann einen auch tatsächlich dann auch weiter. Und auch Podcast hören, wie zum Beispiel diese Folge jetzt hier bei mir oder auch bei vielen anderen. Es gibt viele andere gute Podcasts auch, ne, wo man reinhören kann, Dinge vertiefen kann, ich mich selbst erkennen kann nochmal durch auch das, was da gesagt wird und auch was mir hilft beim Reflektieren und beim Erkennen, ne, wer und wo und wie ich da bin und ticke. Aber auch das Mitfühlen, ein Mitgefühl zu entwickeln für mich selbst, durch zum Beispiel Filme, Bücher, Betroffene, andere Betroffene und so weiter. Dann leiten wir nämlich schon direkt den nächsten Schritt ein. Da geht es nämlich um das Thema Mitgefühl. Also, dass ich wegkomme von dieser Selbstverurteilung. Ich bin schuld, ne, es geht dann halt nicht anders, ich habe es nicht anders verdient. Das ist ja so eine innere Haltung, die ich da habe. Ne? Und dass man dann an der Stelle, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe das damals getan, ja, erlebt oder auch geschwiegen, weil ich es, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil ich es nicht anders konnte. Ja? Das ist also so ein Stück weit schon so eine innere Kindarbeit, wie man das so therapeutisch gerne nennt. Ja, und das ist tatsächlich auch einer der wichtigen Schritte in einer Therapie, ne, dass man da an der Stelle auch nicht in eine Abwertung, sondern in eine Benennung von Tatsachen geht. Damals war es mir noch nicht möglich. Es ging einfach noch nicht. Keine Chance. Und wir speichern die Dinge natürlich auch altersentsprechend. Wenn ich sehr früh als kleines Kind, sehen wir mal an, mit 2, 3 Jahren schon Schamgefühle entwickelt habe, dann speichere ich die altersentsprechend. Wenn ich erwachsen bin und ich verbinde mich mit so einem Teil in mir, der 2, 3 Jahre alt ist, dann kann ich den nicht als Erwachsener zulabern, sondern den muss ich natürlich altersentsprechend abholen, ja? Weil dieser Emotionsanteil befindet sich dann da. Es kann sein, dass dieser Teil sprachlos ist, weil ich mit 2 und 3 vielleicht noch gar keine Stimme hatte. Also nur vielleicht 1, 2 oder 3 Wortsätze vielleicht rausgebracht habe, je nachdem. Und dann fällt mir das natürlich mega schwer. Und ein weiterer Ansatz ist ja auch dann, das ist schon die traumafokussierte Therapie, wenn man so will, also wo man Trauma-Inhalte schon bearbeitet, ne, dass man so ein Stück weit auch beibringt, wie kann ich mich als Erwachsener, also quasi ein gesundes Modell sein für die traumatisierten kindlichen Anteile. Also so eine Art Nachbeälterung. Ne? Der nächste Schritt wäre dann quasi von toxischer, von krankmachender, symptomproduzierender Schuld hin zu einer gesunden Schuld. Also hin zu, wo fängt Schuld bei mir an, wo fängt auch Verantwortung dann bei mir an und wie kann ich das machen, ohne mich direkt dann abzuwerten? Also gibt es vielleicht Möglichkeiten, auch Dinge dann anzunehmen, zu akzeptieren und zu sagen, hey, ich konnte es damals nicht anders, aber ich gehe in die Verantwortung und ich lerne mich auch dann zu entschuldigen, wenn ich irgendwo einen Schaden bei einer realen Schuld, wo ich jemand anderen Schaden zugefügt habe, diesen dann auch entsprechend wertzuschätzen, anzuerkennen und zu sagen, ja, ich war das und es tut mir leid. Ja, und dann auch Richtung Vergebung, ne? Vergebung mir gegenüber und dann auch zu schauen, inwieweit ist der andere in seinem Prozess, ne, dass dann an der Stelle auch ein Ausstieg aus den Rollen möglich ist. Ja, also Schuld wäre dann damit eine Art Wachstumsprozess, den man da dann herstellt. Ich würde sagen, das ist mit einer der tiefsten Ebenen in der Traumatherapie, wenn ich diese Teile so, klar bekomme, benennen kann und dann auch auf den Weg bringen kann. Gleichzeitig ist auch dieses über die Scham sprechen. Ja, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Also überhaupt so generell, also nicht nur Schuld, sondern auch über die Scham. Ja, also in sicheren Räumen, also wo ich mich vertraut fühle, wo ich weiß, da werde ich nicht abgewertet. Ja, das sind Menschen auf Augenhöhe, die mich wertschätzen, die mich auch verstehen wollen, die mir zuhören, die nicht mich abwerten. Weil Verbindung mit Menschen, die es auf Augenhöhe mit mir im Kontakt sind, die schaffen tatsächlich Heilung. Gerade bei Scham, ja. Vielleicht kennt ihr die Brené Brown, ja, das ist eine Professorin, eine US-amerikanische Professorin, die sehr viel im Bereich Verletzlichkeit, Scham, Mut und die ganzen Bereiche halt, auch die hat auch Podcasts und Bücher geschrieben, forscht, und die hat einen ganz tollen Satz da in dem Zusammenhang auch gesagt, der heißt, wenn wir unsere Scham mit jemandem teilen, der mitfühlen kann, beginnt sie zu schmelzen. Also sie wird kleiner, sie verändert sich, sie löst sich auf eine Weise auf und schafft dann dadurch automatisch eine Verbindung. Ja, ich gebe euch noch ein paar Gedanken mit, die ihr mal so sacken lassen könnt, so mal vielleicht, die euch auch ein bisschen tiefer bringen in eure eigenen Prozesse. Gibt es Dinge, für die du dich heute noch schämst, obwohl sie lange vorbei sind? Hast du dich schon einmal für etwas schuldig gefühlt, das eigentlich nicht deine Verantwortung war? Was würdest du jemand sagen, der genau das erlebt hat wie du, aber du selbst bist? Mit wem könntest du vielleicht behutsam ein Gespräch führen, das lange geschwiegen wurde? Das sind vielleicht mal Fragen, die euch eventuell ein bisschen weiter in eure eigenen Prozesse bringen. Ne? Also Schuld, Scham und Schweigen trennen uns von unseren inneren Werten, aber sie wollen uns nicht zerstören. Sie wollen wirklich gehört, gesehen und auch verstanden werden. Aber natürlich alles zu seiner Zeit. Und es braucht wirklich seine Zeit. Aber wenn ihr euch auf den Weg macht und das auch für euch bewältigen wollt, ich kann euch versprechen, also versprechen im Sinne von, dass Dinge, wenn es ist ja alles ein Prozess, dass Dinge in Bewegung kommen. In welcher Geschwindigkeit und in welcher Intensität, das ist natürlich etwas, das ist ein individuelles Erleben. Aber dass sich Dinge verändern können, das ist etwas, das kann ich tatsächlich sagen, das ist wirklich, kann man versprechen. Und das verspreche ich euch. Also wenn man sich auf die Reise macht, dann werdet ihr sehen, wird sich was verändern. Denn wenn wir lernen, uns selbst Mitgefühl zu schenken, beginnen wir, aus dem inneren Gefängnis herauszutreten. Und mit diesen Gedanken lasse ich euch auch wieder mit euch zurück, dass ihr da an der Stelle das mal sacken lasst. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder.